Weißt du, Anton, es ist schon einmal ein Flugzeug in das höchste Gebäude von New York hineingeflogen.
World Trade Center?
Nein, es war nicht das World Trade Center. Das gab es damals noch nicht. Es war das Empire State Building. Damals und heute wieder das höchste Gebäude von New York.
Waren das auch Terroristenflüge?
Nein, Anton, es war ein Unfall am Ende des Zweiten Weltkriegs. An einem Samstag, 28. Juli 1945. Ein Bomber vom Typ B-25 hatte in dichtem Nebel die Orientierung verloren und raste um 9.49 Uhr ins 79. Stockwerk des Gebäudes.
Sicher auch viele Menschen tot.
11 Personen und die dreiköpfige Besatzung kamen ums Leben. Wegen des Samstags waren nur wenige Personen im Gebäude.
Aber das Gebäude stürzte nicht ein.
Nein, das Flugzeug hatte keine Bomben an Bord und der Treibstofftank war fast leer. Einer der Motoren fraß sich durch das Gebäude und fiel auf der anderen Seite auf ein Dach in der 33. Straße. 3 Monate später war der Schaden behoben.
In New York, da sind auch die UN-Botschafter, auch der für die USA. Was ist denn aus dem Streit um diesen Posten geworden?
Präsident Bush hat ihn einfach ernannt.
Was? Es hieß doch, dass der amerikanische Senat zustimmen muss.
Das stimmt, aber es gibt in der US-Verfassung eine sogenannte Ferienernennung. Wenn der Kongress nicht tagt, dann darf der Präsident ernennen, wen er will.
Na klar, da sind die Abgeordneten in die Ferien gegangen und Bush konnte machen, was er wollte. Wie hieß der Mensch gleich wieder?
John Bolton. Gegen ihn wurde im Senat teilweise sogar in Bushs Partei opponiert.
Was werfen Sie ihm vor?
Er gilt als ein Elefant im Porzellanladen. Das sagte jedenfalls ein demokratischer Abgeordneter. Angeblich hatte er stets Probleme mit seinen eigenen Angestellten. Wie will er dann in der UN mit der ganzen Welt auskommen? Selbst der ehemalige Außenminister Powell hatte mit Bolton wiederholt Schwierigkeiten, als dieser ihm unterstellt war.
Da werden sich aber die Abgeordneten freuen, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen.
In Berlin werden sich auch manche freuen, denn der neue Botschafter der USA ist ein Millionär, der sich durch große Spenden für Bushs Wahlkampf hervorgetan hat.
Vielleicht ist er ein guter Diplomat.
Nein, Anton, er ist Besitzer einer Kugellagerfabrik und hat noch nie in der Diplomatie gearbeitet.
Vielleicht noch ein Elefant im Porzellanladen?
Davon gibt es noch ein paar. Die neuen Botschafter in London und Rom sind ebenfalls keine Diplomaten, aber sogenannte Pioneers. Leute, die mindestens $100.000 in Bushs Wahlkampfkasse gezahlt haben.
Schon eine seltsame Art, wie sich Bush seine Leute in der Welt verteilt. Der Franz hat gesagt, der Chef des nuklearen Wachhundbüros, aber darf auf seinem Posten bleiben.
Was für ein Wachhund? Das ist doch Blödsinn.
Nein, Friederike, da wo der Emil Barade Chef ist.
Was, Emil Barade? Ach, du meinst El Baradei und die Internationale Atomenergieagentur in Wien. Ja, die wird in den USA als Nuclear Watchdog bezeichnet. Ja, El Baradei bleibt der Chef. Sogar die USA haben zugestimmt.
Kannst du mir sagen, Friederike, warum die im Irak so lange an der Verfassung gebastelt haben?
Ja, Anton, es geht um die Form des Staates. Zentralstaat oder mehrere Teilstaaten?
Ist das denn so wichtig?
Es geht vordergründig wieder mal um Religion. Die Kurden im Norden des Iraks haben zum Teil eine andere Religion, den Parsismus, der seine Anhänger zu eigenen ethischen Entscheidungen aufruft. Früher bei den Kurden weit verbreitet. Die meisten sind Moslems, aber eher gemäßigt.
Und die Kurden wollen ihren eigenen Teilstaat?
Sie wollen auf jeden Fall Autonomie, was sie selbst unter Saddam Hussein hatten.
Und wie ist das mit den anderen Ethnien oder wie das heißt?
Ethnien heißt das. Die Sunniten, auch etwa 20% der Bevölkerung, waren ja weitgehend den Wahlen ferngeblieben. Und so hatten sie nur 2 Sunniten in die Verfassungskommission entsenden dürfen.
Wer nicht zur Wahl geht, darf sich dann aber auch nicht wundern.
Naja, nach der Demokratie schon. Aber sowohl die USA als auch die Europäer haben darauf gedrungen, dass die Sunniten doch mehr Stimmen bekommen. Aber trotzdem sind Sunniten und Kurden bei je etwa 20% Bevölkerungsanteil in der Verfassungskommission in der Minderheit.
Da werden sie von den Schiiten doch glatt überstimmt.
Deswegen sollten die Entscheidungen im Konsens gefällt werden.
Wo sollen die gefällt werden? Wo liegt denn Konsens?
Im Konsens. Das heißt, sie müssen einstimmig gefällt werden.
Aber das ist bei unterschiedlichen Meinungen mehr als schwierig.
Na klar, besonders da jede der 3 Ethnien was anderes will. Die Schiiten wollen die Islamische Republik Irak, in der Geistliche das letzte Sagen haben und die Scharia gilt. Die Kurden wollen ein Kurdistan in der säkularen Bundesrepublik Irak. Die Sunniten wollen einen starken Zentralstaat.
Überall nur eigene Interessen, die werden sich ja wohl nie mehr einig.
Es geht auch um das liebe Erdöl.
Wieso denn das?
Das Erdöl im Süden liegt im Gebiet der Schiiten. Das Erdöl im Norden liegt vor allem in Kirkuk und Umgebung. Eine Stadt, die die Kurden für sich beanspruchen.
Nun haben Sie aber doch einen Verfassungsvorschlag dem Parlament vorgelegt und verabschiedet.
Ja, Sie haben einfach die Bedenken der Sunniten ignoriert. Kein Konsens.
Die Verabredungen gebrochen? Ja, das gibt sicher Ärger.
Ja, das Land ist sowieso schon dicht vor Bürgerkrieg. Und jetzt noch das Unglück auf der Brücke mit fast 1000 schiitischen Toten.
Ist die Brücke eingestürzt?
Nein. Die Brücke liegt zwischen Innenstadt und einem sunnitischen Stadtviertel. Sie war an einem Ende durch eine Kontrollstelle der Polizei bis auf ein Nadelöhr verengt.
Da gibt es immer ein großes Gedränge. Woher weißt du das eigentlich?
Nach einem Bericht der irakischen Polizei. Als nun eine große Anzahl von schiitischen Pilgern auf die Polizisten zulief, gaben die einige Warnschüsse über die Köpfe der Menschenmenge ab. Daraufhin versuchte jeder zu fliehen. Von beiden Ufern wurde geschossen. Das Brückengeländer brach ein schreckliches Chaos.
In der aufgeheizten Stimmung ist eine Panik ja geradezu vorprogrammiert. Ist doch klar.
Aber bei uns ist klar, dass die nächste Bundestagswahl am 18. September stattfindet. Hast du das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gelesen?
Friederike, wer liest denn sowas?
Na ja, ist ganz interessant, wie Sie sich da herausgewunden haben.
Wieso gewunden denn?
Nach diesem Urteil kann der Bundeskanzler praktisch machen, was er will. Und nicht einmal das Bundesverfassungsgericht hat noch das Recht, die Entscheidung zu überprüfen.
Ganz gleich, ob die Abgeordneten lügen oder nicht.
Wieso lügen?
Na, was ist es denn anderes? Wenn Sie in der Abstimmung dem Kanzler nicht das Vertrauen geben, weil Sie Vertrauen zu ihm haben.
So kannst du das wohl auch sehen.
Ja, der Bundestag und damit die ganze Bevölkerung ist hier belogen worden. Eine einzige große Schweinerei. Nur Werner Schulz, der Abgeordnete, der geklagt hat, hat wirklich ehrlich gehandelt.
Das stand auch in einer Schweizer Zeitung. Hier, der Grüne hatte als einziger den Mut, öffentlich hinzustehen und Schröders Vorgehen zu kritisieren. Das Parlament müsse dem Volke dienen und nicht dem Kanzler. Darin hat der Politiker aus dem Osten Deutschlands so völlig zu Recht erinnert.
Und in einer deutschen Zeitung wurde ein amerikanischer Journalist zitiert, die USA hätten den Iran schon nach Angriffszielen ausspioniert.
Das war Seymour Hersh in der Zeitung The New Yorker.
Das ist wohl ein Revolverblatt.
Ganz im Gegenteil. Seymour Hersh ist ein bekannter Journalist, der das Massaker der US-Armee in My Lai, Vietnam, aufgedeckt und als erster über die Folter im irakischen Gefängnis Abu Ghraib berichtet hat.
Aber warum haben die USA gerade den Iran im Visier? Wollen sie dort den neuen Präsidenten stürzen, der die Ölindustrie verstaatlichen will?
Du meinst Ahmadinejad? Ausgeschlossen ist es nicht. Aber vor allem glauben die USA, der Iran sei dabei, die Atombombe zu bauen.
Sie glauben es. Im Irak haben sie das Land zerstört und dann war der Glaube falsch und der böse Geheimdienst schuld.
Naja, ganz so eindeutig ist die Situation im Iran nicht. Erst kürzlich haben die Iraner die Atomfabrik in Isfahan wieder in Betrieb genommen. Sie dient der Urananreicherung. Und das wird für die friedliche Nutzung in Atomkraftwerken und für Atombomben benötigt. Die Iraner beteuern, dass es ihnen nur um die friedliche Nutzung geht.
Das ist ihnen doch erlaubt nach diesem ABC-Vertrag.
Gemeint ist der ABM-Vertrag oder Atomwaffensperrvertrag. Iran hat diesen Vertrag unterschrieben und nach Artikel 4 haben die Länder, die keine Atomwaffen besitzen, das unveräußerliche Recht, die Erforschung, Erzeugung und Verwendung der Kernenergie zu entwickeln. Steht da. Sie haben sogar das Recht auf den weitestgehenden Austausch von Ausrüstungen, Material und wissenschaftlichen und technologischen Informationen. Davon ist der Iran aber seit der Revolution 1979 ausgeschlossen.
Dann ist es nachvollziehbar, dass der Iran sein Uran selbst anreichern will.
Der Iran muss sich, wie alle Nicht-Atomwaffenstaaten, den Kontrollen des nuklearen Wachhunds, der Internationalen Atomenergiebehörde, unterwerfen. Und da gab es in der letzten Zeit mächtig Probleme.
Wie im Irak vor dem letzten Krieg.
Die Europäische Union hat seit einiger Zeit mit dem Iran verhandelt. Während dieser Verhandlungen hat der Iran von der eigenen Urananreicherung Abstand genommen.
Warum denn das?
Die Europäische Union hat ihm folgendes Angebot gemacht. Der Iran wird weder selbst Uran anreichern, noch die dabei anfallenden Brennstäbe wieder aufbereiten. Die Europäische Union wird dafür dem Iran eine Liefergarantie für einmal nutzbaren atomaren Brennstoff geben.
Und wenn der große Bruder jenseits des großen Teiches was dagegen hat, dann ist Schluss mit der Atomenergie?
Der Iran will wohl wirtschaftlich und militärisch unabhängig sein. Schau dir nur die Landkarte an. Er ist eingekreist von Staaten mit Atombomben, wie Pakistan und amerikanischen Stützpunkten in Afghanistan, Türkei und Irak. Und die israelischen Flugzeuge mit Atombomben könnten ihn ebenfalls erreichen.
Wie gut, dass es bei uns wenigstens keine Mittelstreckenraketen mehr gibt.
Ja, genau 15 Jahre ist das her. 1990 hat die letzte Pershing die Bundesrepublik verlassen. Am 27. September.
Übrigens, der Franz hat gesagt, er fährt am 21. September nach Köln. Da findet irgendein Spektakel statt mit Musik oder so.
Ja, das ist auf der Domplatte.
Was für eine Latte?
Nicht Latte, Platte. Domplatte. Direkt vor dem Kölner Dom. Mit viel Musik und so. Da werden Rekruten vereidigt.
Wieso? Müssen Sie vor Gericht aussagen?
Nein, vereidigt auf die Verfassung der Bundesrepublik.
Und das bekommen Sie dann bezahlt?
Also, Anton, ich merke schon, dass du nie bei der Bundeswehr warst.
Mich könnten Sie da nicht gebrauchen. Ich habe wohl zu viele Fragen gestellt.
Was wollten Sie denn von dir wissen?
Ob ich meinen Nachbarn oder irgendeinen anderen verprügeln würde, wenn der kiebig wird.
Und was hast du gesagt?
Ich habe gefragt, ob Sie denn das tun würden. Wäre doch besser, sich gütlich zu einigen. Da haben Sie gegrinst und gesagt, ich kann gehen.
Na, ganz so einfach wird es wohl nicht gewesen sein.
Warum soll ich denn jetzt auf die Platte, hat jedenfalls der Franz gesagt.
Weil sie da die Rekruten vereidigen, damit die, wenn es irgendwelche Leute für notwendig finden, auch in den Krieg ziehen.
Du meinst uns verteidigen?
Ach, Anton, die sollen vielleicht unsere Rohstoffzufuhr verteidigen, aber nicht die Bundesrepublik.
Und deswegen müssen sie vereidigt werden.
Ja, und deswegen sollen alle, die dagegen sind, nach Köln fahren und in einer großen Demonstration ihren Unwillen ausdrücken.
Da fahre ich hin. Schließlich haben sie ja die Kasernen. Da können sie ja ungestört und in aller Ruhe vereidigen. Aber nicht auf der Platte. Wie heißt die? Ach ja, Kölner Domplatte. Am 21. September ist dort Demonstration.
Ich bin überhaupt dagegen, dass Rekruten vereidigt werden.
Ich weiß schon, was du eigentlich willst.
Na klar, Militär gehört abgeschafft.